ARD.
Hallo, ich bin Inken Henkel und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Das US-Repräsentantenhaus billigt nach monatelanger Blockade die geplante Militärhilfe für die Ukraine. Neue Militärhilfen auch für Israel. Tausende Israelis protestieren gegen Netanyahu und türkischer Präsident Erdogan trifft Hamas-Führer Haniya. Das sind unsere Themen heute am Sonntag, dem 21. April um 7.30 Uhr. Monatelang hatten die Republikaner im US-Repräsentantenhaus weitere Gelder für das ukrainische Militär blockiert. Jetzt hat eine Mehrheit für mehr Hilfen gestimmt. Die Abgeordneten verabschiedeten ein Paket, das umgerechnet rund 57 Milliarden Euro umfasst. Der Entwurf geht jetzt an den Senat, da gilt die Zustimmung aber als Formsache. US-Präsident Biden hatte die neue Ukraine-Hilfe schon im Oktober beantragt. Mein Kollege Milat Kupay hat für NDR Info mit unserer Korrespondentin Claudia Sarre in Washington gesprochen.
Seit Monaten wartet die Ukraine auf Militärhilfen aus den USA. Heute hat der Sprecher des Repräsentantenhauses über das Hilfspaket abstimmen lassen und nach langem Ringen hat das US-Repräsentantenhaus für weitere Ukraine-Hilfen zugestimmt. Unsere USA-Korrespondentin Claudia Sarre hat das Ganze verfolgt. Die erste Frage, wie ist das Ergebnis denn genau ausgefallen?
311 Ja-Stimmen zu 112 Nein-Stimmen. Das heißt also, es gab eine riesengroße Mehrheit für diese Ukraine-Hilfen. Und das heißt auch, dass dieses Paket von beiden Parteien, also von Demokraten und Republikanern, abgesegnet wurde. Und Sprecher Mike Johnson hatte ja davor wochenlang mit allen Beteiligten verhandelt. Und er hätte vermutlich diese Hilfen nicht zur Abstimmung gestellt, wenn er sich nicht ganz sicher gewesen wäre, dass es da eine Stimmenmehrheit gibt.
Es gab ja diverse Anhörungen und Verweigerungen im Vorfeld. Jetzt kam ja die Entscheidung dann doch recht schnell. Wie war denn die Stimmung vor Ort?
Ja, es war tatsächlich ein großer Moment dort im Kongress. Nachdem dieses Abstimmungsergebnis verkündet wurde, haben die Abgeordneten gejubelt und sie haben zum Teil Ukraine-Fähnchen geschwenkt. Dafür wurden sie dann auch gleich zur Ordnung gerufen, denn es ist offensichtlich nicht erlaubt, dort im Saal des Repräsentantenhauses Fähnchen der Ukraine zu schwenken. Und tatsächlich, es war eine sehr schnelle und irgendwie auch überraschende Entscheidung. Mike Johnson hatte ja da noch ein paar Änderungen in diesen Gesetz. Entwurf eingeflochten. Es wurde ja dann einzeln über alle Hilfen abgestimmt, nicht nur über die Ukraine, sondern auch Hilfen für Israel und den Indopazifik. Außerdem wurde ja auch ein Teil der Ukraine-Hilfe umgemünzt und jetzt als Darlehen gewährt. Auch das ist neu. Das war sozusagen ein Zugeständnis an die Republikaner, damit die eben auch abstimmen. Und durch diese ganzen Zugeständnisse konnte Johnson also jetzt eben seine Parteikollegen und auch die Demokraten überzeugen, sodass heute eben dort abgestimmt werden konnte.
Ja, du hast es ja gerade schon angedeutet, was oder wie viel umfasst diese Hilfe genau? Also wie schaut das aus? Was ist das für ein Hilfspaket?
Ja, es ist ein riesiges Hilfspaket, 61 Milliarden Dollar. Davon sind 23 Milliarden gedacht dafür, um die US-Militärbestände wieder aufzustocken. Also im Prinzip sind das dann nur indirekte Hilfen für die Ukraine. Der Rest ist dann tatsächlich militärische Ausrüstung, dringend benötigte Munition, Luftabwehrraketen, all das und auch ganz konkret Finanzhilfe, also Geld, die dann eben als Darlehen gewährt werden soll. Und außerdem hat Biden ja auch versprochen, der Ukraine so schnell wie möglich die Raketensysteme, die Atacams zur Verfügung zu stellen. Denn die Ukraine wartet ja schon sehr lange auf diese Raketensysteme. Damit können ja Raketen vom Boden aus auf Ziele am Boden abgefeuert werden.
Ich hatte es ja schon eingangs gesagt, seit Monaten wartet die Ukraine auf diese Militärhilfen aus den USA. Welche Bedeutung hat denn diese Hilfe für die Ukraine?
Nun, die Ukraine war natürlich, wie wir alle wissen, zuletzt ziemlich verzweifelt, weil ihnen einfach das militärische Material ausgeht. Der CIA-Chef Burns hier in den USA hat es ziemlich deutlich gesagt, nämlich wenn diese Ukraine diese Hilfe nicht bekommen hätte, dann hätten sie spätestens bis Jahresende diesen Krieg verloren und wer weiß, was Putin dann noch geplant hätte. Und soweit wollte es der Kongress hier in den USA eben nicht kommen lassen und hat deswegen eben jetzt doch diese Hilfen bewilligt.
Wenn wir jetzt mal so auf die Weltgemeinschaft schauen, wie sind denn international die Reaktionen ausgefallen?
Nun, es gab nicht nur internationale Reaktionen, sondern auch hier in den USA. Der US-Präsident hat prompt reagiert und hat gesagt in einem schriftlichen Statement, er sei sehr stolz auf diese Mitglieder beider Parteien, dass sie das hinbekommen haben, dass es jetzt eben darum ginge, die nationalen Sicherheitsinteressen zu fördern und auch eine klare Botschaft zu schicken in die Welt über die Macht der amerikanischen Führung auf der Weltbühne. Und natürlich hat auch der ukrainische Präsident Zelensky sofort reagiert. Er hat sich auf X bei den USA bedankt und hat auch gesagt, dadurch können jetzt Tausende von Menschenleben gerettet werden.
Im Vorfeld war das ja so, dass einige Republikaner gedroht haben, ihren Sprecher Johnson abzusetzen, wenn er erneut über die Hilfe abstimmen lassen würde. Warum waren da die Republikaner im Vorfeld so dagegen?
Ja, es waren vor allem rechte Hardliner, also ultrakonservative Republikaner vom rechten Flügel, allen voran natürlich Marjorie Taylor Greene. Sie sind eben eher für America First und deswegen kategorisch dagegen, die Ukraine weiter militärisch zu unterstützen. Sie argumentieren zum Beispiel, warum sollen wir jetzt ausländische Kriege finanzieren, wenn wir das Geld hier im Land viel dringender gebrauchen könnten, zum Beispiel ihr Argument ist immer wieder die Sicherung der Südgrenze, wo so viele Migranten und vor allem auch illegale Migranten ins Land kommen. Und auch Ex-Präsident Trump war ja auch sehr lange gegen diese Ukraine-Hilfen. Aber er ist jetzt ganz offenbar umgeschwenkt. Zumindest hat er diese Abstimmung heute im Kongress gebilligt. Und vermutlich auch, weil eben diese riesigen Summen auch der heimischen Waffenindustrie zugutekommen.
Das wäre dann auch schon die Überleitung zur letzten Frage. Was schätzt du, wie inhaltlich geprägt war oder ist diese Debatte eigentlich? Oder besser gesagt, wie viel Wahlkampf steckt hinter dem Ganzen?
Ja, wahrscheinlich eine ganze Menge. Wir sind ja voll im Wahlkampfmodus und auch die Kongressabgeordneten, 435 an der Zahl, werden ja am 5. November neu gewählt. Und da hat sicherlich der eine oder andere bei seiner Stimme diese Wahl im Hinterkopf gehabt.
Soweit unsere USA-Korrespondentin Claudia Sarre im Gespräch mit Milad Kupay. In der Ukraine herrscht natürlich Erleichterung über die Entscheidung. Präsident Zelensky sagte, die Ukraine habe lange darauf gewartet, dass das Gesetzespaket gebilligt wird. Unsere Korrespondentin Rebecca Barth in Kiew fasst die Reaktionen noch einmal zusammen.
Aufatmen in der Ukraine. Auf die Billigung weiterer US-Hilfen durch das Repräsentantenhaus habe das Land lange gewartet, sagt der ukrainische Präsident am Abend. Volodymyr Zelensky sprach von einer lebensrettenden Entscheidung für die Ukraine und bedankte sich namentlich beim Sprecher des Repräsentantenhauses Mike Johnson. Das Hilfspaket über rund 61 Milliarden Dollar bedeutet für die Ukraine mehr Waffen, insbesondere Langstreckenraketen und Luftverteidigungssysteme, schrieb der ukrainische Ministerpräsident in den sozialen Medien. Die Vereinigten Staaten hätten erneut ihre Führungsstärke bewiesen, betonte Dennis Schmyhal. Das amerikanische Hilfspaket hätte bereits im vergangenen Jahr gebilligt werden sollen. Durch die monatelange Verzögerung leiden die ukrainischen Truppen unter einem massiven Mangel an Artilleriegeschossen und mussten unter anderem die lange umkämpfte Stadt Avdiivka im Osten des Landes aufgeben. Die Ukraine rechnet nun mit schnellen Waffenlieferungen und einem spürbaren Effekt an der Front, aber auch beim Schutz von Zivilisten vor russischen Luftangriffen.
Das US-Repräsentantenhaus hat nicht nur für die Ukraine weitere Gelder gebilligt, es stimmte auch neuen Militärhilfen für Israel zu. Das Land soll umgerechnet rund 12 Milliarden Euro bekommen. Hauptsächlich sollen damit Israels Raketenabwehr und die laufenden Militäroperationen der USA in der Region finanziert werden. Ein Teil ist auch für die humanitäre Unterstützung der Menschen im Gazastreifen und in anderen Regionen gedacht. Auch dieses Gesetz muss der Senat noch billigen. Trotz der Militärhilfen ist die israelische Regierung offenbar über ihre wichtigste Schutzmacht USA empört. Hintergrund ist die Befürchtung, dass die USA gegen ein umstrittenes Bataillon der israelischen Armee Sanktionen erlassen könnten. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu sieht darin einen moralischen Tiefpunkt. Auf der Plattform X schrieb er, dass seine Regierung mit allen Mitteln gegen diese Maßnahmen vorgehen werde. Ein US-Nachrichtenportal hatte berichtet, dass US-Außenminister Blinken in den nächsten Tagen voraussichtlich Sanktionen gegen das Bataillon ankündigen wird. Wegen Menschenrechtsverletzungen im Westjordanland. Es wäre das erste Mal, dass die USA Strafen gegen eine israelische Militäreinheit verhängen. Blicken wir noch auf den Konflikt zwischen dem Iran und Israel. Es scheint, als ob beide Parteien die aktuelle Situation nicht weiter eskalieren lassen wollen. Mein Kollege Uwe Schulz vom WDR hat mit Joachim Krause, dem ehemaligen Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Uni Kiel, gesprochen. Er kennt sich aus mit der Region und hat sich lange mit der Sicherheitspolitik befasst. Die erste Frage war, ob der Experte es auch so einschätzt, dass die Lage im Iran-Israel-Konflikt zwar noch volatil ist, die Zeichen aber auf Entspannung stehen.
Nein, ich teile sie nicht. Es gibt inzwischen doch eine ganze Reihe von Hinweisen, dass Israel daran beteiligt war. Wahrscheinlich mit Tarnkappenbomber des Typs F-35, die bis in den irakisch, möglicherweise auch den iranischen Luftraum eingedrungen sind und dort wohl eine Radarstellung eines Luftabwehrsystems zerstört haben. Also damit haben sie im Grunde genommen signalisiert den Iranern, was sie können. Die Iraner haben offensichtlich nicht mehr gemerkt, dass diese Angriffe, bevor tatsächlich es Schaden gab. Und der zweite Punkt ist, es gab Angriffe mit Drohnen in der Provinz Ost-Aserbaidschan. Das ist im nördlichen Teil des Irans. Offensichtlich gibt es dort bewaffnete Gruppen, die mit Israel zusammenarbeiten und die diese Drohnenangriffe gestartet haben. Auch das ist ein Signal, denn der Iran besteht ja nicht nur aus Persern, sondern 15% der Bevölkerung sind Aserbaidschaner, von denen die meisten nicht besonders zufrieden sind, dass sie im Iran leben. Also das sind zwei starke Signale, die dort offensichtlich gesendet worden sind. Und von am Ende der Eskalation kann noch lange nicht die Rede sein, denn hier spielen noch ganz andere Sachen im Hintergrund mit.
Ja, wir werden gleich noch über das Atomprogramm des Iran reden müssen. Aber verstehe ich Sie richtig, der Iran veröffentlicht weniger zu vermeintlichen israelischen Angriffen als tatsächlich vorgekommen sind in den letzten Stunden?
Ja, das ist richtig, weil sie sich nämlich selber unter Zugzwang setzen wollen. Erstens mal haben sie erlebt, dass ihr riesiger Angriff mit 300 Drohnen und Raketen überhaupt nichts gebracht hat. Und zum Zweiten haben sie festgestellt, dass ihre eigene Luftabwehr sehr verletzlich ist und dass die Israelis, wenn sie wollten, dort erheblichen Schaden anrichten. Ich denke mal, das hat erstmal im Iran zu einer gewissen Vorsicht dazu geführt, was man jetzt ankündigt und was man dann möglicherweise auch nicht umsetzen kann.
Es gilt als offenes Geheimnis, dass Israel im Besitz von Nuklearwaffen sei. Es ist genauso ein offenes Geheimnis, dass der Iran daran arbeitet, selbst Nuklearwaffen zu kreieren. Geht es am Ende darum, dass Israel verhindern will, auch mit militärischen Mitteln, dass der Iran jemals in die Lage kommt?
Ja, das ist richtig. Aus israelischer Sicht sind die Atomwaffen der Iraner eine existenzielle Bedrohung. Denn Iran, die iranische Führung, sagt seit 45 Jahren, dass die Auslöschung Israels ihr primäres Staatsziel ist. Und ich gehe mal davon aus, dass die Israelis das ernst nehmen. Die Iraner sind im Augenblick noch nicht in der Lage, Israel mit Atomwaffen anzugreifen. Deswegen halten sie sich jetzt auch zurück. Und die Israelis sind leider auch nicht in der Lage, das iranische Atomwaffenprogramm zu zerstören. Das würden sie natürlich gerne tun, wenn sie es können. Das ist die Ausgangssituation. Das ist sozusagen die Folie, hinter der das alles abspielt. Und wenn wir denken, das ist jetzt die Eskalation und wir können uns ruhig schlafen legen, dann ist das falsch gedacht. Sondern die Probleme werden ja nicht dadurch gelöst, dass man sich jetzt etwas deeskalatorisch verhält, sondern die Probleme bleiben bestehen. Denn für Israel ist sozusagen, wir haben nur 5 oder 6 iranische Atomwaffen, die dort landen, eine existenzielle Herausforderung. Das Land wäre ausgelöscht. Und das muss man sich mal vorstellen. Und ich gehe mal davon aus, dass die iranische Führung das auch ernst meint, sonst würde sie das ja nicht ständig wiederholen.
Klingt so, als deuteten Sie Teherans Kommunikation als Spielen auf Zeit, warten, bis das eigene Atomprogramm soweit gediehen wäre. Ich habe noch eine Nachfrage. Sie haben gerade gesagt, leider sei Israels Militär nicht in der Lage, das iranische Atomprogramm mit den Waffen, die es hat, zu zerstören. Ist das Ihr eigenes Leider gewesen oder das aus israelischer Perspektive?
Ich denke mal, das ist nicht nur israelischer, sondern auch arabischer Perspektive. Mhm. Alle Staaten in der Region schauen mit großer Sorge auf dieses Nuklearprogramm. Besonders in Saudi-Arabien oder am Golf. Und jeder würde sich freuen, wenn die Israelis dieses Programm zerstören könnten. Muss man leider so in aller Offenheit sagen.
Angesichts des Kriegs im Gazastreifen hat der türkische Präsident Erdogan die Palästinenser unterdessen zur Einheit aufgerufen. In Istanbul empfing er den Chef der radikal-islamischen Hamas, Haniyeh, zu Gesprächen. Nach Angaben seines Büros soll Erdogan sich für eine Waffenruhe im Gazastreifen ausgesprochen haben. Außerdem hätten beide Männer über die Lieferung humanitärer Hilfe in den Gazastreifen beraten. Erdogan hat das israelische Vorgehen im Gazastreifen nach dem Hamas-Überfall am 7. Oktober wiederholt scharf kritisiert. Die Hamas, die von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft wird, bezeichnet Erdogan als Befreiungsbewegung. Das Treffen wird als Versuch gesehen, sich im Konflikt zwischen Israel und der Hamas als Vermittler zu etablieren. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.